Guten Morgen. Ja, Mosaic Family, heute ist ein besonderer Tag. Ein besonderer Tag, weil wir in einer Season rein sind, der Taufen. Wir werden heute und in den nächsten Sonntagen hier in Ulm, aber auch in Stuttgart und in Pforzheim eine ganze Reihe von Taufen durchführen. Und es ist eigentlich ein Fest. So Weihnachten ist ein ganz großartiges Fest. Da setzen wir von vorn raus an. Am 24. werden wir feiern. Taufen ist genauso ein ganz großes Fest, weil einzelne Menschen sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich habe verstanden, wer dieser Jesus ist, dass es nicht irgendein Religionsführer, nicht irgendein Lehrer, nicht irgendein Prophet, nicht irgendwie ein ganz besonders gesalbter Mensch, sondern dieser Jesus ist, was sein Name bedeutet, Gott, der rettet. Und ich glaube an diesen Jesus, der rettet. Und dieser Glaube ist innerlich, dieser Glaube ist gewachsen. Und heute möchte ich ein äußeres Zeichen setzen. Heute möchte ich ein Statement liefern, ein Zeichen vor den Menschen, vor Gott, vor aller Welt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus und das ist ein Fest. Im Sommer feiern wir Sommer der Gemeinschaft. Die letzten Sonntage haben wir nach dem zweiten Gottesdienst, sonst sind es immer drei, nach dem zweiten Gottesdienst fleißig gefeiert. Was so schön, wie viele draußen waren, wie wir Gemeinschaft genossen haben und das an allen Standorten und das ist richtig schön. Und für mich ist heute auch ein Vorrecht, dass wir nicht nur Taufe feiern dürfen, sondern dass wir Mosaic Family Gottesdienst haben. Das heißt, ich darf nicht nur zu uns hier den Ulmern predigen, sondern gleichzeitig auch nach Pforzheim, Stuttgart, Ehingen und Heilbronn. Und das ist mir deswegen wichtig, weil es eigentlich der letzte Sonntag vor den Ferien ist. Am Donnerstag haben wir unser Kids Camp. Und Donnerstag ist gleichzeitig Schulende und der eine oder andere mag dann weg sein, aber die meisten sind noch hier. Ja, manche sind schon vorne in den Ferien unterwegs, das wissen wir. Aber es ist einfach schön, dass sie gemeinsam nochmal ja, Gottes Wort hören dürfen. Und ich freue mich, ja, das heute zu tun. Seit Wochen habe ich auf dem Herzen ein Thema und ich würd euch gerne mit hineinnehmen. Ist vielleicht eine etwas andere Predigt, als die man sonst so von mir kennt. Mit hineinnehmen in eine Geschichte. Und wäre sie nicht in der Bibel, könnte man sagen, hey, diese Geschichte hat C.S. Lewis geschrieben oder J.R.R. Tolkien, so eine Fantasy-Geschichte, so von den Chroniken von Narnia oder eben auch Herr der Ringe. Du gehst da in diese Geschichte hinein und es geht um einen König. Und dieser König ist, bevor er König ist, wird er auf eine prophetische Reise geschickt. Der Prophet und Richter, der damalige Leiter des Volkes, salbt ihn zum König und dann geht dieser neue König, wie gesagt, noch bevor er König ist, auf eine Reise und diese Reise möchte ich mit uns anschauen. Und ich habe dabei keinen Anspruch, dass ich alles sagen werde und keinen Anspruch, dass jeder einzelne Gedanke, der mir so kam, auch wirklich hundertprozentig zutrifft, weil es symbolische Sprache ist und symbolische Sprache wird ausgelegt und ja, hört mal die Auslegung an, vielleicht trifft sie zu und vielleicht ist es etwas für euch. Der Unterschied zu Narnia oder zu den Herr der Ringen und dieser Geschichte ist, dass eben kein Roman ist, sondern diese Geschichte ist 3000 Jahre alt. Und wir finden sie in der Bibel, in den Geschichtsbüchern der Bibel. Das heißt, es ist wirklich sehr dicht. Es sind ein paar Verse und diese Verse sind uns überlassen und wir grübeln darüber und wir sagen, hey, was bedeuten sie? Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht, eigentlich seitdem wir über David gepredigt haben. Ich dachte, ich lese mal das ganze Buch, fang vorne an und stieß über diese Geschichte und dachte, hey, so vertraut ist sie mir nicht. Sicherlich schon mal gelesen, aber was bedeutet sie? Und ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder neue Gedanken gemacht. Was wollte dieser Prophet Samuel diesem neuen König Saul mitgeben? Kann es sein, dass diese Reise so wichtig ist, dass die Prinzipien so wichtig sind, dass sie eigentlich für uns alle gelten? Kann es sein, dass wir hier so Must-Haves lesen für unser geistliches Leben, dass sie viel mehr als sind, als Worte oder symbolische Zeichen für einen König, dass wir sie übertragen können auf unser Leben? Kann es sein, dass sie auch uns gelten? Kann es sein, dass gerade heute, wenn wir Taufe feiern, dass der eine oder andere auch auf so einer Reise des Glaubens ist? Keiner von euch, der sich heute taufen lässt, hat sich heute entschieden, an Jesus zu glauben. Sondern ihr seid seit Jahren, seit Monaten, seit Tagen, manche schon viele Jahre unterwegs. Dieser innere Glaube ist gewachsen. Gott schreibt Geschichte mit euch und heute wollt ihr ein öffentliches Statement abgeben. Und deswegen, glaube ich, ist diese Reise auch etwas für euch. Sie fängt eigentlich vorher schon an. Saul wird uns vorgeführt. Zum ersten Mal lesen wir von diesem künftigen König Israels in 1. Samuel Kapitel 9. Und da lesen wir, dass der Vater von Saul seinen Sohn auf eine Reise schickt. Und der Anlass ist, die Eselinnen sind verloren gegangen. Und der Vater von Saul kommt und sagt, hey, wir haben ein Problem, wir haben etwas verloren. Wärst du bereit, uns diese Eseln zu suchen und zu finden? So, wir haben noch kein Navi, wir haben noch kein GPS, wir haben noch kein Handy, wir sind noch nicht in Kontakt. Und hier sehe ich Saul und sein Diener und sie machen sich auf den Weg. Und gleich ist die Frage, wohin haben sich die Eselinnen verloren? Du kannst in den Norden gehen oder du kannst in den Süden, kannst in den Westen, kannst in den Osten. Und je mehr du suchst, desto weiter weg bist du eigentlich von diesen blöden Viechern. Also das ist gar nicht so cool, oder? Und ich sehe diese zwei Jungs, sie sind unterwegs, auch nicht mehr ganz so jung, vielleicht so 30 Jahre alt, 40 Jahre alt. Saul hat bereits Kinder und sie sind unterwegs und sie suchen nach den Eselinnen des Vaters. Ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen und Saul spricht zu seinem Diener und sagt, hey, komm, es lohnt sich nicht. Jetzt macht uns vermutlich unser Vater schon Sorgen über uns. Komm, wir gehen heim. Und sein Diener schaut ihn an und sagt, hey Saul, hier in dieser Stadt ist der Seher. So lesen wir das, der Seher. Und von dem heißt es, dass alles, was er sagt, auch in Erfüllung geht. Komm, wir suchen noch einmal eine letzte Chance. Wir gehen und fragen den Seher. Vielleicht weiß der, wo diese Eselinnen sich verloren haben oder verirrt haben. Und Saul sagt, hey, ich habe kein Geld. Wie soll man es tun? Wenn du zum Propheten gehst, dann bringst du ein Dankeschön mit. Ich habe kein Geld. Und sein Diener schaut ihn an und sagt, kein Problem, ich habe Geld dabei. Das kriegen wir schon irgendwo geregelt. Jetzt gehen sie in die Stadt. Der alte Leiter, der neue Leiter. Und Saul begegnet diesem Seher, nicht wissen, wer er ist, und stellt genau diese Frage, hey, weißt du, wo der Seher ist? Und der Seher antwortet, ich bin's. Und allein das finde ich schon sehr skurril, wenn man sich vorstellt, dass der neue König von Israel mit dem alten Leiter, dass sie sich vorher nie begegnet sind, dass sie sich nicht kannten, dass Saul diese Frage stellt, hey, weißt du, wo der Seher ist? Und Samuel antwortet, ich bin's. Und dann lädt er ihn ein, denn es findet gerade ein Fest statt in dieser Stadt, oben auf dem Berg, wo man eben die Feste feiert. Und Saul wird eingeladen und vor aller Augen bekommt Saul das doppelte Maß, das besondere Maß. Saul wird geehrt und Samuel verrät nicht warum, aber jeder der Anwesenden spürt, irgendwie ist da was im Busch. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum wird dieser junge Mann, den wir gar nicht kennen, so anders behandelt als wir? Dann übernachtet er dort und früh am nächsten Morgen wird er geweckt. Und ich sehe einen Vater, der seinen Sohn weckt, der auf Klassenfahrt geht und sagt, hey, steh auf, du hast eine lange Reise vor dir, mach dich auf die Socken. So wird Saul geweckt von Samuel und sagt, steh früh auf, deine Reise ist zu Ende, deine Reise beginnt, es geht nach Hause. Und sie gehen gemeinsam aus der Stadt raus und dann spricht Samuel zu Saul, schick deinen Diener voraus, denn dieser Moment gilt uns, er ist ganz privat. Und plötzlich, ohne dass Saul irgendeine Ahnung hat, wie gesagt, Saul ist auf der Suche nach seinen Eseln oder den Eseln des Vaters, hat keine Ahnung, plötzlich wird Saul geküsst von diesem alten Mann. Ja, erinnert ein bisschen an die Russen, ja. So, er wird geküsst von diesem alten Mann, wahrscheinlich auf die Stirn, hoffe ich zumindest. Und er wird dann gesalbt zum König von Israel. Und ich denke mir, wow, das ist krass, oder? Wie ein Überfall. Aber es war ein leichter Überfall, denn hier waren nicht Tausende von Menschen, hier waren auch nicht viele Zeugen, sondern niemand war da, niemand konnte applaudieren oder auch protestieren. Gott selbst hatte die Wahl getroffen. Und das ist eigentlich spannend, weil Gott wollte eigentlich gar keinen König. Wer die Geschichte danach, wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöten und Harfen. Und sie werden weissagen, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst. Und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Krasse Story, oder? Stell dir mal vor, Seid ihr da? Stell dir mal vor, du bist Saul und der Samuel spricht diese Worte aus über dich. Ich habe in meinem Leben einige Prophetien schon gehört. Und manche Prophetien waren ganz konkret und andere Prophetien waren so ein bisschen wischiwaschi. Das könnte man eigentlich für jeden sagen. Gott hat dich lieb, Gott ist dein Vater, Gott und so weiter. Aber je konkreter es wird, desto eher ist so, wow, stimmt es jetzt oder nicht? Und ganz einfach, ich kann es nachprüfen. Und ganz ehrlich, diese Prophetie von Samuel ist die mitgenaueste Prophetie in der Bibel. Warum? Weil sie gegeben wurde und im selben Tag hat sie sich erfüllt. Also nicht 2000 Jahre später, wo du sagst, ja, die Bibel sagt in den Offenbarungen vieles, ist ja Zukunftsdeutung, sondern am selben Tag geht in Erfüllung, was Samuel da sagte. Und wenn ich mir vorstelle, wie detailliert das ist, was Samuel ihm mitgibt, dann merke ich, boah, Gott war da. Also das war nicht das Reden von einem alten Mann Gottes, sondern das war das Reden Gottes selber durch Samuel, der sagt, so und so wird es sein. Und die Frage ist, warum brauchte Saul dieses Reden? Der Grund ist, Saul sollte wissen, dass er weiß, dass er weiß, dass er weiß, Gott hat mich ausgesucht. Ich bin nicht zufällig eine Idee von irgendeinem alten Mann, sondern Gott selber möchte, dass ich der König, der erste König von Israel bin. Und er gibt mir lauter Bestätigungen, dass ich unterwegs etwas lerne. Und meines Erachtens macht sich Saul auf die Reise seines Lebens. Diese Reise dauert einen Tag, aber an diesem einen Tag soll er alles lernen, was wichtig ist im Leben. An diesem einen Tag soll er Dinge lernen, die auch für uns relevant sind. Er macht sich auf diese Reise und wie nicht anders zu erwarten, erfüllt sich das eins für eins. So die erste Station ist, er geht unterwegs und er trifft zwei Männer am Grab von Rahel mit den Worten, dein Vater sorgt sich um dich. Die Eselin sind bereits gefunden, aber er hat ein neues Problem. Dein Vater sorgt sich um dich. Und ich beim Lesen denke mir, warum das Grab Rahel? Nun, Rahel war die Mutter von Benjamin und Benjamin war der Stammvater von Saul. Und Saul wird später sagen, bin ich nicht ein Benjaminiter vom kleinsten Stamm von Israel, aus der kleinsten Sippe? Bin ich nicht ein Nobody? Wisst ihr, Saul ist ein typischer Mensch. Einerseits ist er einen Kopf größer, einerseits ist er ein reicher Erbe von einem reichen Mann und gleichzeitig ist er in seinem Kopf eine kleine arme Kirchenmaus. So, und ich glaube, ganz viele Menschen sind genau so, das, was Gott über sie ausspricht und das, wie sie selbst über sich denken, passt eigentlich nicht zusammen. Gott sagt, dir gehört ganz Israel, dir und deine Familie, das Wichtige in Israel gehört euch. Und er sagt, hey, wir sind Nobodies. Niemand kennt uns, niemand mag uns. Wir sind eigentlich Nobodies. Und die Frage ist, was wollen wir glauben? Wollen wir das glauben, was sie irgendwie innerlich mal ja so gespürt haben? Wir wissen nicht, ob die Familie von Saul oder Sauls Vater schon immer reich war. Vielleicht war es so eine neureiche Familie. Groß geworden sind sie mit, wir haben nichts. Und obwohl sie mittlerweile reich sind, ist in ihrem Kopf immer noch, wir sind Nobodies, wir sind arm. Ich kenne reiche Menschen, die leben wie die armen, armen Kirchenmäuse. Sie haben nur Geld auf dem Konto, aber sie haben kein Geld für sich, für ihre Familie, für gar nichts. Warum? Sie sind immer noch arm. In ihrem Kopf ist irgendwo etwas ja hineingeprägt worden. Es ist nie genug. Wie Dagobert Duck, ja, ist der reichste Mensch auf dieser Erde, aber er hat nichts. Eigentlich ist er der Ärmste, denn er hat nichts zu geben, nicht mal für sich selber. Und Saul sagt, hey, wir sind doch dieser kleine Stamm. Und jetzt ist er hier an diesem Grab von Rahel. Rahel ist die Mutter von Benjamin. Rahel ist die Mutter, die Stammmutter aller Benjaminiter. Und das Grab Rahel steht eigentlich für Gott schreibt Geschichte, denn Rahel starb bei der Geburt von Benjamin. Aber dass sie überhaupt ein Kind bekommen konnte, war ein Wunder, denn sie war unfruchtbar. Und nach Jahren der Unfruchtbarkeit griff Gott ein und sie bekam ihren Erstgeborenen Josef. Und dann bekam sie ihr zweites Kind namens Benjamin. Und bei der Geburt von ihrem zweiten Kind stirbt Rahel. Und dieser Junge ist nicht geboren mit dem Namen Benjamin, sondern Rahel spricht über diesen Jungen Ben-Oni. Das heißt, du bist ein Sohn des Unglücks, ein Sohn des Fluchs. Du bringst Fluch über mich, wegen dir sterbe ich. Was für eine Botschaft für ein kleines Baby, das eigentlich nichts dafür kann, außer dass es eben ein Baby ist, ein Mensch ist, oder? Und Jakob namens Israel sagt, nein, mein Sohn, ja, der Sohn von Rahel ist auch mein Sohn ist doch kein Unglück. Mein Sohn kann kein Unglück für mich sein. Ja, meine Lieblingsfrau ist gerade gestorben, die Liebe meines Lebens, wo 7 Jahre Arbeit zuvor kam wie 7 Tage. Aber mein Sohn wird anders heißen. Er lautet Benjamin, Sohn des Glücks. Ich sehe einen ganz starken Bezug zur Familie. Ich sehe einen ganz starken Bezug zu Generationen. Gott will dem Saul sagen, du Saul, mit dir fängt Geschichte Gottes nicht an bei den Menschen. Es gab Menschen, mit denen ich Geschichte geschrieben habe. Menschen, die Wunder Gottes erlebt haben. Menschen, die auch Tragödien erlebt haben. Es beginnt nicht mit dir und dasselbe will ich dir sagen. Wir sind nicht die ersten Christen. Vor uns gab es viele Menschen, die diesen Gott kennengelernt haben, die ihr Leben auf Gott gebaut haben, auf die Schrift gebaut haben. Gott ist ein Gott der Menschen. Gott ist ein Gott der Generation. Gott ist ein Gott der Familien. Gott ist ein Gott der Wurzeln. Gott spricht diesem Saul zu, du bist nicht alleine, sondern du gehörst zu etwas. Du gehörst zu einer Familie. Du gehörst zu einem Stamm. Du gehörst zu einem Volk. Zugehörigkeit, Wurzeln sind da. Und jetzt die Botschaft, und an dieser Stelle wird es ganz klar, da merken wir, das ist nicht eingebildet. Die Botschaft lautet, dein Vater macht sich Sorgen um dich. Was löst dieser Satz bei dir aus? Dein Vater macht sich Sorgen um dich. Als ich das las, dachte ich, Saul, was für ein Weichei bist du. Saul, was für ein verzogenes, kleines Etwas bist du, dass dein Vater sich Sorgen machen muss um dich. Dabei bist du einen Kopf größer als alle anderen. Starker Mann, großer Mann und dein Vater macht sich Sorgen um dich. Wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache mir Sorgen, wenn meine Tochter 11 Jahre alt durch den Park fährt und ich mache mir, wenn ich ehrlich bin, nicht mal Sorgen. Aber wenn ich mir Sorgen machen würde, dann um die 11-Jährige. Ich mache mir doch keine Sorgen um meine großen Jungs mit 17 oder 20. Von mir sollen die um 3 Uhr nach Hause kommen. Ich mache mir doch keine Sorgen, die sind groß und stark, ja? Aber dein Vater macht sich Sorgen um dich. Aber ich will euch was verraten, das ist nur menschlich gedacht. So denke ich und ich denke falsch. Denn es ist gut und es ist schön, wenn man sich Sorgen macht um jemanden. Und ich glaube, genau diese Botschaft musste Saul hören. Du bist anderen Menschen wichtig. Du bist deinem Vater wichtig. Und ich will dir etwas zurufen, du bist nie zu alt, dass Menschen, die dich lieben, sich Sorgen um dich machen. Ich mache mir manchmal Sorgen um ganz alte Menschen, oder? Und du hoffentlich auch. Menschen, von denen wir nicht wissen, hey, wie geht's dir denn? Als kleiner Junge war ich am Verbluten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann mal, mein Vater war weit weg unterwegs, dem wurde gesagt, hey, deinem Sohn geht's nicht gut. Ähnliche Situation, ja? Weit weg, kein Telefon, irgendwie keine Verbindung. Und dann wird ihm gesagt, hey, dein Sohn, der hat nicht nur irgendeine Malaria, sondern ist gerade dabei zu sterben. Vielleicht solltest du dich mal auf die Socken machen. Und er machte sich Sorgen. Sich Sorgen zu machen, ist eigentlich ein Zeichen von Liebe. Ein Zeichen von, du bist dem anderen wichtig. Und ich glaube, Saul sollte genau das lernen. Ich bin den anderen wichtig. Ich gehöre zu jemandem. Ich muss nicht alleine selber groß sein, sondern es gibt Menschen, die hinter mir stehen. Mein Vater steht hinter mir. Und dann denke ich weiter diese Geschichte. Was mir wirklich kommt, ist sein Sohn, Jonathan. Als wenn irgendjemand das Königtum von Saul, der 40 Jahre lang König war, unterstützte, dann sein Sohn Jonathan. Jonathan stand ihm immer zur Seite. Bei allen Siegen war er eigentlich vorneweg. Wir haben im Frühjahr über diesen Jonathan gehört. Der sagte, es ist eigentlich egal, wie viele wir sind. Wenn Gott auf unserer Seite ist, der Herr kann wirken durch viele oder durch wenige. Jonathan war treu an der Seite von seinem Vater. Er starb gemeinsam mit seinem Vater in der Schlacht. Als wenn irgendjemand das erlebt hat, dass Menschen quasi zu ihm stehen, dann Saul. Als Saul dann später gekrönt wird, das ist nicht eigentlich im selben Kapitel, da lesen wir, dass viele es wollten und dass manche murrten. Und was tut Saul? Saul baut nicht auf jene, die murren. Da lesen wir, und das waren böse Menschen, das ist die Bezeichnung des Geschichtsschreibers, zu jenen, die sagten, wer ist denn Saul, warum soll der über uns herrschen, warum soll der unser König sein? Und dann lesen wir, aber Gott gab es in das Herz von edlen Männern, ihn zu unterstützen. Und Saul wird sein Reich bauen mit Menschen, die ihn unterstützen. Ja, ich glaube, wir brauchen Menschen. Ja, ich glaube, wir brauchen Wir brauchen Gemeinde. Wir sind nicht alleine hier unterwegs. Wir singen manchmal das Lied und ich habe das gerade im ersten Gottesdienst im anderen Kontext zitiert. Ob niemand mit mir geht, dennoch will ich gehen. Mein Glaube an Jesus ist nicht abhängig davon, ob hier 200 oder 2 Leute sind. Und wenn niemand wäre, würde ich dennoch an Jesus glauben. Aber wie schön ist es, wenn andere Menschen mit mir glauben, sagen, ja, diesen Weg gehen wir, weil es der Weg der Wahrheit ist und weil es der Weg des Lebens ist für uns. Die zweite Station kommt. Saul ist wieder unterwegs und er begegnet 3 Männern. Und diese Geschichte ist eigentlich ganz einfach. 3 Männern und sie tragen bei sich 3 Ziegen. Also ein Opferlamm, sie tragen bei sich Wein und sie tragen bei sich 3 Brote. Und ihre Botschaft ist, Frieden sei mit dir, ist ein Friedensgruß. Und dann teilen sie von dem, was sie haben. Sie geben nicht die Ziegen her, sie geben auch nicht den Wein her, sondern sie geben die Brote her. Und diese Männer sind auf dem Weg nach Bethel. So Bethel ist das Haus Gottes. Bethel ist der Ort, wo Jakob zum ersten Mal auf der Flucht vor seinem Bruder, weil er ihn quasi mal wieder über den Tisch gezogen hat und der Bruder geschworen hat, ihn umzubringen. Und Jakob ist unterwegs, heimatlos, nicht wissen, was wird mit mir passieren. Und Gott begegnet diesem Jakob hier in Bethel. Und hier in Bethel erlebt er, wie der Himmel sich öffnet und die Engel vom Himmel runterkommen wieder hoch. Und Jakob ist entsetzt und sagt, das ist das Haus Gottes. Hier ist der Eingang zum Himmel. Und Gott macht ein Bündnis mit Jakob und sagt, ich werde dich zurückbringen hierher. Jetzt sind diese Männer nicht irgendwo unterwegs auf Abwegen. Sie sagen nicht, wir sind jung, wir feiern das Leben, wir gehen mal und machen komische Dinge. Nein, sie sind gottesfürchtige Menschen und sie gehen zum Haus Gottes. Sie haben Opfer dabei. Denkt mal mit, ihr Lieben, sie haben Opfer dabei, für jeden Einzelnen von ihnen eine Ziege. Und sie geben auch nicht die Ziegen dem Saul, sondern die behalten das schön für sich selber. Warum? Sie wollen diese Ziege selber opfern, als Sündenbock, als Ziege, das ihre eigene Schuld quasi bedeckt, das Blut davon. Das war die Vorstellung im Alten Testament oder auch die Wahrheit im Alten Testament. Also übertragen waren es edle, gottesfürchtige Menschen, die unterwegs waren zum Haus Gottes und sie grüßen Saul und sie versorgen Saul. Und diese Botschaft wird immer klarer. Ich glaube, Gott spricht dem Saul zu, du wirst versorgt werden von Menschen, die mich anbeten. Du wirst unterstützt werden von Menschen, die mich lieben. Du wirst erleben, dass ich selber dein Versorger bin in diesem Haus Gottes. Brot und Wein, mal ganz ehrlich, klingelt es bei euch? Wann gibt es das Brot und das Wein in der Kirche, wenn wir gemeinsam als Gemeinde Abendmahl feiern? Das ist eigentlich ein Zeichen für Gemeinde. Und Saul sollte wissen, du brauchst Gemeinde und Gemeinde steht hinter dir. Und das will ich dir, Täufling, heute Morgen auch zusprechen. Vielleicht ein bisschen interessante Predigt, aber die Botschaft ist, du brauchst Gemeinde. Du brauchst Menschen, die gemeinsam mit dir Gott anbeten. Menschen, die nicht auf Abwägen sind. Sondern Menschen, die sagen, auf zum Haus Gottes. Menschen, die auf dem Weg nach Bethel sind, zum Haus Gottes, die opfern, die Brot und Wein und Ziegen bei sich haben. Nun, wir brauchen kein Tieropfer mehr. Es gibt das eine Lamm, das wisst ihr, Gott sei Dank. Aber Menschen, die an dieses eine Lamm Gottes, nämlich Jesus, glauben. Und jetzt bin ich schon fast in der Zielgerade. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Die dritte Station ist der Heilige Geist. Die dritte Station ist nichts anderes als Feiern in der Gegenwart Gottes. Saul kommt in eine Stadt und plötzlich laufen ihm lauter Leute entgegen mit Musikinstrumenten. Eine ganze Lobpreisband wird hier aufgezählt. Das war eine antike Lobpreisband, ja. Psalter und Harfen und was auch immer, Flöten. Eine ganze Lobpreisband ist da und da sind Prophetenschüler und sie weissagen. Das heißt, sie sprechen von Gott, Wahrheiten Gottes aus. Und Saul sieht es und jetzt kommt es, der Geist des Herrn kommt auf Saul. Und das gilt dir, der Geist des Herrn will auf dich kommen. Und Saul fängt an zu prophezeien, zu weissagen. Nun, Saul war kein Prophet, aber umgeben von lauter Menschen, die prophetisch begabt waren, umgeben von Menschen, die eine Sehnsucht hatten, Gott zu gefallen, umgeben von Menschen, die von der Gegenwart, sie kamen gerade vom Lobpreisgottesdienst, die von der Gegenwart Gottes kommen, kommt Geist Gottes auf dich, das macht etwas mit dir. Und er fängt an zu weissagen, aber das ist es noch nicht, sondern wir lesen, und Samuel sagte, und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Um König von Israel zu sein, musst du ein anderer Mensch sein. Brauchst du den Geist Gottes. Um König von Israel zu sein, kannst du nicht aus deiner Kraft, sondern du brauchst eine andere Realität. Und bei mir klingelt es und ich denke mir, wie war es bei den Jüngern? Hey, dieselben Jünger, die Tage davor total ängstlich waren, sich eingesperrt hatten, Jesus war gestorben, er war auferstanden. Allein aufgrund von dem Hass der Juden haben sie sich eingekerkert und hatten Angst. Und jetzt erleben sie Pfingsten. Und dann sagen sie, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und bezeugt haben. Was wir mit den eigenen Augen gesehen haben, wie sollten wir dazu nicht stehen? Also dieselben Menschen, die gerade noch schüchtern und ängstlich und zierlich und eben flaschenleer waren, so wie du und ich, werden neue Menschen durch den Geist Gottes. Halleluja. Und Saul wird ein neuer Mensch. Er wird 40 Jahre lang König von Israel sein. Und dabei ist er viele Jahre ein guter König. Er ist nicht sofort schlecht. Er wird irgendwann mal kein guter König sein, weil er die Menschen immer noch mehr fürchtet als Gott. Das werden wir uns nächsten Sonntag anschauen. Aber in diesem Moment geschieht etwas sehr Wichtiges. Gott sagt über den Propheten Samuel oder durch den Propheten Samuel, du wirst ein anderer Mensch sein. Ja, wir brauchen mehr als Taufe, wir brauchen den Heiligen Geist, jeder Einzelne von uns. Wir brauchen mehr als Menschen, wir brauchen mehr als einen Vater, der an uns glaubt, der sagt, ich mach mir Sorgen um dich. Und vielleicht bist du hier familienlos und vaterlos, dann will Gott, der Herr, sagen, und ich will dein Vater sein. Dann darfst du Ersatzväter suchen, Menschen, die sagen, hey, ich stehe hinter dir, ich glaube an dich, ich förder dich, du bist mir nicht egal, ich mache mir Sorgen um dich. Ja, und wir brauchen eine geistliche Familie. Das erste Zeichen ist ein Zeichen der Zuwendung, Unterstützung von Menschen. Das zweite, eine geistliche Zuwendung. Und das dritte, da kommt der Himmel selber und sagt, und ich stehe hinter dir. Ich bin am Ende. Eine Frage, aber leider ist eine ganze Predigt, deswegen ist nur eine Frage. Wie geht Saul mit all dem um, was er gerade erlebt hat? Wie würdest du damit umgehen? Jetzt wird ganz Israel zusammengerufen. Der König soll gekrönt werden. Niemand weiß, wer der König ist. Keiner weiß es. Nur zwei Menschen wissen es, Saul und Samuel. Und wie wird er gesucht? Das Los wird geworfen. Und loswerfen bedeutet nichts anderes als zu würfeln, ja? Das Los wird geworfen und es fällt auf den Stamm Benjamin. Und es fällt auf die Familie so und so. Und es fällt auf Saul. Das Problem ist, Saul ist nicht da. Stell dir mal vor, all diese Geschichte, du bist gesalbt, du bist unterwegs, ein Zeichen nach dem anderen. Du weißt, Gott hat dich ausgesucht, jetzt sollst du gesalbt werden und du bist nicht da. Ich dachte mir, Saul, was machst du hier? Was geht ab? Hallo, wer bist du denn? Und wir merken irgendwie, obwohl der Geist Gottes auf uns kommt, sind wir immer noch der alte Mensch, oder? Ist diese alte Schüchternheit immer noch da? Diese alte Unzulänglichkeit, diese Angst ist immer noch da? Und herzlich willkommen in die Realität. Auch nach der Taufe bist du nicht nur ein neuer Mensch, sondern alte Prägungen sind immer noch da. Und die Frage ist, was willst du glauben? Willst du deinen alten Prägungen glauben oder der Wahrheit Gottes, die Gott über dein Leben ausspricht? Saul ist einfach nicht da. Und dann wird Saul gesucht und man findet Saul irgendwo bei den Geräten. Und ich meine ganz ehrlich, war jetzt vielleicht nicht der beste Start als König, oder? Saul, ein Kopf größer, hätte sagen können, hier bin ich. Gott hat mich gesalbt, oder? Nein, Samuel hat mich gesalbt, Gott hat mich gesalbt. Ich war auf dieser prophetischen Reise, von all dem liest du gar nichts. Du liest nur, dass er sich verkrümelt hat. Aber nichtsdestotrotz wird er König. Und jetzt reagieren die meisten so, hurra, wir haben endlich einen König. Manche reagieren so, wer ist dieser Saul? Wir wollen den nicht. Die Wertung hatte ich vorher schon gegeben. Und andere sagen, hey, dich, neuen König, wollen wir unterstützen. Wir sind deine Leibgarde, wir sind deine Mitarbeiter, wir sind vor dir und hinter dir. Und die Bibel spricht davon, dass der Herr es ihnen ins Herz gegeben hat. Ich weiß nicht, ob dich diese Reise so berührt wie mich. Vielleicht musst du sie auch selbst ein bisschen auf dich wirken lassen. Bei der Vorbereitung dachte ich immer wieder, irgendwie krass, was will Gott diesem Saul sagen? Und ich glaube, ein paar Gedanken habe ich rausarbeiten können für uns. Da steckt wahrscheinlich noch viel, viel mehr drin. Aber entscheidend ist, und jetzt kommen wir zu den echten Sachen, das, was Jesus gemacht hat, war nicht symbolisch, sondern Jesus ist wirklich als Lamm Gottes am Kreuz gestorben. Und er ist wirklich auferstanden. Und sein Blut ist wirklich das Blut des Lammes Gottes, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sein Opfer ist wirklich das einmalige Opfer, weswegen Menschen sagen, Jesus, ich bin entschieden, dir nachzufolgen. Weswegen Menschen jetzt in diesen Gehorsamschritt gehen. Amen. Lass uns aufstehen, ich würde gerne beten noch. Und in diesem Moment, während ich bete, dürfen alle Täuflinge nach vorne rennen oder kommen. Jesus, danke von ganzem Herzen für dein Wort. Danke für Geschichten, die so klar und eindeutig sind. Und danke auch für Geschichten, wie wir heute gelesen haben. Wenn wir uns überlegen dürfen, was macht es mit uns? Was bedeutet es? Jesus, danke, dass du Menschen berufst. Und danke, dass du unterwegs bist mit Menschen. Danke für dieses prophetische Reden. Und danke, dass es nicht nur Blabla war, sondern in Erfüllung gegangen ist. Danke, dass Saul mitbekommen hat, die Worte von Samuel sind alle wahr. Sie gehen alle in Erfüllung. Ja, mein Vater sorgt sich um mich. Und es ist gut, dass er sich um mich sorgt. Ja, Menschen teilen ihr Essen mit mir. Sie versorgen mich. Geistliche Menschen, die an Gott glauben, stehen hinter mir. Und ja, der Himmel steht hinter mir, denn er erfüllt mich mit seinem Geist. Und Jesus, danke, dass es nicht eine Geschichte von Saul ist, sondern danke, dass wir das alle erleben dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass Gemeinde hinter uns stehen möchte. Und danke, dass du hinter uns stehen möchtest und uns erfüllen möchtest mit deinem guten Geist Gottes. Halleluja. Danke, dass es nicht die Geschichte von Saul ist, sondern meine Geschichte, unsere Geschichte. Danke, dass so viele genau das hier bestätigen dürfen. Und wir wurden erfüllt mit dem Geist Gottes, beschenkt von Gott. Amen.